Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Und hallo Annika.
Hallo.
Hallo.
Wir sind zu dritt.
Heute mal wieder.
Heute aber erstmals nicht mit einer Winzerin oder einem Winzer.
Stimmt.
Wir schnorren heute PR.
Annika, stell dich vor.
Genau, ich bin Annika, ich schreibe für die Berliner Morgenpost. Ich kenne Sascha aus meinem Leben als roter Teppich-Reporterin. Und schreibe nebenbei auch noch über Gastronomie für die Berliner Morgenpost.
Und deswegen hast du den Zugang zu den Seiten, auf denen wir unbedingt mal sein wollen. Du schreibst ganz vielleicht eine kleine Notiz über unser Podcast. Genau. Und damit du weißt, worüber du schreibst, machst du mal mit.
Weil wir dachten, mitmachen ist immer besser als nur reinhören.
Mhm.
Das macht ja sonst gar keinen Sinn, wenn man nicht weiß, um was es wirklich geht.
Genau. Annika hat also schon mal ein, zwei Folgen gehört und deswegen hat sie auch einen Wein mitgebracht. Und hat die freie Auswahl. Möchtest du anfangen?
Nee, ich gucke mir erst mal an, was ihr so mitgebracht habt.
Okay.
Dann, wir haben jetzt keinen Würfel. Jetzt sind wir, warte mal, gib mir mal den Korken. Das hier ist die Spitze. Und, ne, also dieser Teil ist die Spitze und wir gucken mal, ob ihn er jetzt zeigt.
Das ist wie Flaschendrehen, oder was?
Ja, das ist wie Flaschendrehen.
Der zeigt jetzt offensichtlich auf mich, also ja, muss ich anfangen. So, wir trinken Vigna Tondonia Blanco Reserva von Lopez de Heredia Vigna Tondonia aus dem Jahrgang 2004. So, sehr zum Wohl.
Cheers.
Cheers.
Müssen wir mal kurz reinriechen. Ich weiß nicht, wie eure letzten beiden Wochen waren. Meine letzten beiden Wochen waren ja ein bisschen unangenehm. Ich traute mich gar nicht, in meine sozialmedialen Plattformen zu gucken, weil überall alte weiße Männer gehässige Geschichten über ein 16-jähriges Mädchen erzählen. Nur damit sie weiter ungestört ihre SUVs fahren können. In einer Intensität. Das fand ich verstörend.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, hoffentlich werde ich nie so. Meine Frau hat dann gesagt, Schatz, keine Sorge, du bist bereits ein alter weißer Mann.
Ja, wie die. Dafür lieb.
Also habe ich gedacht, wisst ihr was, ich erzähle jetzt auch mal eine gehässige Geschichte. Aber nicht auf Kosten von 16-jährigen Mädchen, sondern auf Kosten von Leuten, die das abkönnen. Weil vielleicht haben wir auch einfach alle zu wenig gehässige Geschichten. Und vielleicht werden wir alle wieder friedlicher, wenn wir öfter mal lustige, gehässige Geschichten erzählen. Meine fängt damit an, dass mir jemand anderes eine gehässige Geschichte erzählt hat, von der ich dachte, da erzählt mir jetzt ein alter weißer Mann eine gehässige Geschichte und die stimmt bestimmt gar nicht. Die ging nämlich so. Er wäre anwesend gewesen bei dem Versuch, eine Verkostungsweltmeisterschaft zu organisieren. Eine Verkostungsweltmeisterschaft im Verkosten von Kaffee. Und die Leute wären da alle angekommen und hätten sich da beworben und dann hätten sie verkostet und das wäre eine einzige Katastrophe gewesen. Also die Leute hätten Arabica nicht von Liberica unterscheiden können und hätten irgendwie Guatemala Highland Kaffee gesagt und es war aber Indian Lowland und also war gar nichts. Total. Der Versuch hätte abgebrochen werden müssen. Ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Weil ich meine, auf jeder Kaffeepackung siehst du ja die Fruchtigkeit des Arabica und so, das komplette Programm. Und habe das einfach so abgetan. Und dann passierte dieses Jahr etwas, ich las nämlich einen Bericht, 2019 hat die Weltmeisterschaft im Kaffeeverkosten in Berlin stattgefunden. Die sogenannten Cup Tasting World Championships. Und dann dachte ich, ah siehste, hat er dir Quatsch erzählt, weil es gibt ja Weltmeisterschaften im Kaffeeverkosten. Dann habe ich mir allerdings die Berichterstattung durchgelesen. Und dann war ich mir nicht mehr so sicher.
Ich habe Schreckliches.
Denn das Reglement der Weltmeisterschaften im Kaffeeverkosten funktioniert folgendermaßen. Der Proband kriegt 8 Flights Kaffee serviert, jeweils 3 Tassen. Und in 2 Tassen ist ein identischer Kaffee und in der dritten ist ein anderer. Und die Aufgabe ist es jetzt in 8 Minuten, die 8 Kuckuckstassen zu finden. So, also das ist... habe ich gedacht, Leute, das ist ja Weltmeisterschaft im Autoquartett. Ja. Hubraum 1998 Kubikzentimeter, erster Stecher. So. Also weil, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich so. Also du musst nicht sagen, was das ist. Du musst nicht sagen, woher das kommt. Du musst nur sagen, das ist die Kuckuckstasse. Und dann habe ich gedacht, das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte der recht. Ne? Also weil ich hätte ja gedacht, da musst du irgendwie Arabica von Liberica unterscheiden oder so. Nix. Und dann habe ich, weil man das kann, aus dem Internet, also dann war ich angefixt. Und dann habe ich die Ergebnisliste downgeloadet. Und insgesamt waren, glaube ich, 40 Leute teilgenommen in der Vorrunde. Und dann gab es noch ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Sodass das alles zusammen 74 Prüfungen waren. Also 74 Mal bekam jemand 8 Flights vorgesetzt. Und 6 Mal gab es 8 richtige bei 74 Gesamtprüfungen. Also ziemlich wenig. Was ich aber super spektakulär fand, niemand hat 2x8 richtige. Also die 6 verteilten sich auf 6 unterschiedliche Leute und der Sieger und damit amtierende Weltmeister im Kaffeeverkosten hat nie 8 richtige gehabt, sondern hat alle 4x7 richtige gehabt und sich jeweils über die schnellste Zeit qualifiziert, was auch bedeutet, dass auch im Finale kein einziger 8 richtige hatte. Sondern muss man dazu sagen, ich bin so ein bisschen qua Ausbildung mit Statistik belästigt worden und das riecht einfach nach so einem Schwellenwertproblem. Ja, das riecht einfach so, als muss man sagen, es gibt eine gewisse Unterschiedlichkeit, die kann jeder riechen und darüber könntest du auch würfeln. Ja? Vor allem im Hauptfeld ist ja noch einer ausgeschieden mit 3 Richtigen. Also wenn du deinen Schäferhund abrichtest, wenn du ihm 3 Tassen vorsetzt, soll er immer eine anknurren. Ja? Und das nimmst du dann so als Urteil. Dann wäre der Erwartungswert, dass er so 2 bis 3 richtig hat bei 8. Ja? Und dann wurde das, also du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Wahrscheinlich hat der Typ mir die Wahrheit erzählt. Ja. Und jetzt ist natürlich, denkt wahrscheinlich der ein oder andere Hörer schon, sag mal, Botmann, willst du uns jetzt gerade erzählen, dass alle Kaffees gleich schmecken? Nein, natürlich nicht. Ich sehe das ja auch, den Unterschied zwischen verschiedenen Kaffees. Und ich habe lange gebraucht, um den Kaffee zu finden, den ich trinken will und so weiter und so weiter. Natürlich, aber es ist ganz offensichtlich so, Arabicas sind nicht fruchtiger als Libericas und Guatemala kannst du nicht schmecken und Highland versus, das ist alles, es gibt keinen wiederkehrenden Zusammenhang zwischen dem Standort und der Sorte und dem Geschmack. Ich meine, Kirschen schmecken ja auch nicht unterschiedlich, je nachdem, ob sie auf Kalkstein oder auf Lösslehm wachsen. Das, ja. Beim Wein streiten sich die Leute ja schon, ob es nicht eher das Klima ist oder wirklich der Boden. Aber beim Kaffee anscheinend nicht.
Das ist viel der Brand. Also ich meine, das ist ja...
Nun ist es ja aber noch so, und jetzt wird es dann wirklich so ein bisschen gemeint. Also erstens, alle meine Freunde, die jetzt so ihre Siebträgermaschinen zu Hause haben, würden jetzt natürlich schreien und protestieren und sagen, nein, das schmeckt man doch. Und was ich dann auch mal gesehen habe vor einer Weile schon, war so ein Bericht über die Weltmeisterschaft im Kaffeekochen. Gibt es ja auch. Also nennt sich Barista World Championships, aber es ist eine Weltmeisterschaft im Kaffeekochen. Und da kommen dann kommen die Leute an mit ihren vakuumierten Beutelchen mit dem Kaffee. Lange ist meine Geheimmischung, habe ich zu Hause gemahlen auf meiner 3000 Euro teuren Kaffeemühle, wo ich dann 7 Mikrometer als Korngröße eingestellt habe. Und dann kommen sie mit der digitalen Löffelwaage und wiegen 2,3 Gramm ab. Und dann wird das Wasser mit dem Tauchsieder und dem Digitalthermometer auf 87,4 Grad erwärmt. Und dann wird es zugeschüttet und dann mit der Stoppuhr 47 Sekunden. Und dabei gucken sie dann sehr, sehr ernst in die Kamera und sagen... 4 Sekunden mehr und du kannst das alles wegschütten. Und dann denke ich so, also ich mache mich jetzt, ich mache mich ein bisschen über die lustig, aber die glauben das sicherlich alles. Aber wenn du dann weißt, dass sie das ja in der Jury vorsetzen, die ein bisschen besser ist als der Schäferhund, ja, also die setzen das ja in der Jury vor, wo du weißt, wenn die das am Nachmittag nochmal in umgekehrter Reihenfolge den gleichen Leuten vorsetzen, dann gewinnt halt jemand anders, weil die können den Liberica nicht von einem Arabica unterscheiden. Also mit anderen Worten, ich glaube, da ist so ein bisschen Scharlatanerie dabei. Wer jetzt aber das Blog liest, weiß, dass mich das immer umtreibt, was ich glaube ja, wir Weinheinis sind eventuell auch so ein bisschen. Ich
würde sagen, jemand mit einem Kaffee-Podcast würde wahrscheinlich über deine Weinverkostung genau das Gleiche
erzählen. Das könnte durchaus sein, weil ich war vor 2 Jahren ja bei der Europameisterschaft der Sommeliers und habe ein Video drüber gemacht, kann man auch sehen in der Webweinschule, heißt der beste Sommelier Europas. Und da, was in dem Video nicht so herauskommt, weil es auch teilweise erst hinterher klar wurde, als ich die ganzen Ergebnisse so bekam, ja. Diese Europameisterschaft der Sommeliers hat natürlich ein bisschen mehr Praxisbezug dahingehend, die machen auch so Rollenspiele auf der Bühne. Für Nicht-Sommelier hat das so ein bisschen was von Vater, Mutter, Kind auf der Bühne. Da sitzen dann vier Juroren.
Schwierig.
Da sitzen vier Juroren und tun so, als wären sie Gäste. Und wollen dann irgendwas. Und der Sommelier muss denen dann irgendwas erklären und muss ihnen die Weinkarte. Und dann wählen die was aus einer Menükarte aus und dann muss er ihnen dann die Weine empfehlen. Und dann sagen sie, ja, aber ich mag lieber nicht das, das mag ich nicht so gerne. Und dann muss er Alternativen finden. Und genau, für mich hatte das ein bisschen was von Vater, Mutter, Kind auf der Bühne, aber ich hatte das große Glück, dass ich direkt neben einer deutschen Sommeliere saß, die mir das alles sehr genau erklärt hat. Und bei vielen Dingen verstehe ich es auch, vor allem, weil wir ja alle selber gerne essen gehen und uns manchmal wirklich wundern. Wir kriegen dann so einen Wein und finden den so lala und dann kommt das Essen und auf einmal verändert sich
total,
der Wein
total. Ja.
Also insofern, das hat einen gewissen Praxisbezug. Aber bei dieser Sommelier-Europameisterschaft gab es zwei Verkostungsprüfungen aus schwarzen Gläsern. Die erste war, genau wie wir hier sitzen, ne, kommen die Leute rein, es gab vier Finalisten, wurde ein Wein eingeschenkt. Die werden auch auf irgendwelche Räume verteilt, damit die auch gar nicht mitkriegen, was die anderen machen. Der erste verkostete den Wein, beschrieb ihn und sagte, ich glaube, das ist ein Barolo. Dann kam der zweite, verkostete den Wein, beschrieb ihn und sagte, ich glaube, das ist ein Barolo. Und die Jury wurde sehr unruhig. Und ich dachte so, wieso wird die Jury jetzt so unruhig? Und dann kam der Dritte rein, die Dritte in dem Fall, verkostete den Wein, sagte, ah, ich glaube, das ist ein Cabernet Franc-lastiger Bordeaux. Und die Jury wurde nicht ruhiger. Was ich hinterher herausstellte, im Glas war Lopez de Heredia, Viña Tondonia, Gran Reserva Rioja. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich mit Wein auskennst, aber ein Rioja mit einem Barolo zu verwechseln, ist ein ziemlicher Fail. Ja, Arabica, Liberica, halt die Schnauze, Bootmann. Wenn du jetzt irgendwie einen Rioja führst. Und deswegen war auch die Idee, dass zwei das hintereinander machen, schwierig. Und der Cabernet Franc-lastige
Bordeaux... War der Wein schuld?
Ja, genau. Der Cabernet Franc-lastige Bordeaux geht auch eher so in die Barolo-Ecke. Nee, die haben einfach gedacht, wenn der erste Barolo gesagt hat, dann sage ich das Gleiche, dann kann ich wenigstens nicht so viele Punkte verdienen. Ja. Deswegen sagten die schon, riefen die ins Publikum, bitte nicht vorsagen und so weiter, weil schon klar war, es geht in die falsche Richtung. Es kam der vierte, tippte auf was? Barolo. Also bei allem Respekt, das war natürlich viermal komplett Fail.
Ja.
Und dann kam die zweite Verkostungsprüfung, da hatten die 10 schwarze Gläser vor sich aufgereiht. Und es war immer paarweise zwei alkoholische Getränke, die die gleiche Basis hatten. Also sagen wir mal zum Beispiel ein Rum und ein Cachaça, gemeinsame Basis Zuckerrohr. Ein Sherry und eine Trockenbeerenauslese, gemeinsame Basis Weintraum.
Ja.
Und dann war die Aufgabe zu sagen, was sind es und was ist die gemeinsame Basis. Kam der Erste und zog das so glatt durch, war beeindruckend, wirkte auch nicht so, als wäre es wahnsinnig schwer, weil du hast ja immer zwei, die dir den Hinweis geben, dann findest du relativ schnell, was vielleicht die Basis ist. Kamen Nummer 2, 3 und 4 Kandidaten, hatten die Aufgabe falsch verstanden und dachten, sie müssen aus 10 willkürlichen Gläsern erst die Paare bestimmen. Und dachten, ja, Wein, Glas 1 und Glas 4, Glas 2 und Glas 5. Und wir wussten ja alle, sie verstehen es gerade falsch. Und deswegen, keiner hatte gesagt, ja, Wein 1, 2 3, oder Glas 1, 2, 3, 4. Wir wussten, die haben 0 Punkte gemacht. Und das war eben auch der Punkt. Am Ende ist ja einer Europameister geworden, nämlich der es richtig verstanden hatte. Da haben die ja auch gesagt, Leute, dieses Jahr gibt es keinen Europameister, weil es gab 8 Verkostungsprüfungen auf der Bühne. 7 mal 0 Punkte ist jetzt auch nicht so die Mörder-Performance.
Ja, war so schlimm.
Ja, deswegen ich dachte so, also zum Vergleich, ich habe auch mal einen Bericht gesehen über die Whisky-Heinis, den Wettbewerb Whisky-Kenner des Jahres in Deutschland. Und da gewann dann einer und der Laudator, der Präsident der Vereinigung, bla, da sagte, er ist einer von uns. Und dann fragte der Reporter, was heißt das? Naja, er hat halt 100% richtig. Es gibt, also nicht, 160 Single Malt Distillereien in Schottland und es gibt ein paar Leute, die erkennen jeder am Geschmack. Jede. Ohne Fehler. Immer. Alles richtig. Das ist dann schon, wo ich sage, da ist keine Scharlatanerei. Soweit meine gehässige Geschichte. Scharlatanereien wir uns doch mal hier um den Wein herum.
Magst du anfangen?
Ja, ich finde es faszinierend. Ich habe es noch nie gemacht, eine Blindverkostung. Und ich muss sagen, es ist nicht so meins. Ich finde, er ist sehr metallisch.
Okay.
Ja, das stimmt.
Sehr mineralisch, metallisch, fast so, als wenn man so eine Eisenstange ableckt.
Oh, interessant.
Frage ich mich, weil ich auch eine Eisenstange
ablecke. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch gut. Also haben wir jetzt gar nicht vorher erklärt, die Spielregeln. Genau, es geht für alle erstmal darum, ob er dir gefällt. Die Frage, was es ist, ist eigentlich tatsächlich zweitrangig. Also er gefällt dir nicht so gut.
Nee.
Okay. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich fand ihn auch im ersten Schluck... Und auch mit dem Mirup fand ich ihn ein bisschen sperrig, ja, und so ein bisschen zu sehr fordernd. finde ihn aber im Trinkfluss ganz schön, tatsächlich. Also im Trinkfluss ist er wirklich toll. Trinkt sich schön weg. Mein Glas ist leer. Es ist kein Wein zum Riechen, finde ich. Also überhaupt nicht.
Ja, ich finde, der ist an der Nase genauso wie am Gaumen.
Ja, das ist aber trinkt sich dafür ganz schön, finde ich tatsächlich. Also das ist das Gefühl, dass es Spaß macht, ihn tatsächlich zu trinken. Ich verstehe diesen metallischen Ton. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es ist.
Nö, ich auch nicht.
Also, das ist Weißwein. Und
stimmt, es ist Weißwein. Muss man immer noch dazu sagen.
Aber selbst das hätte ich nicht gedacht, dass man sogar, wenn das Glas dunkel ist, anfängt daran zu zweifeln, ob es nicht vielleicht doch ein roter ist.
Ja, doch, das geht schon. Wenn es ein bisschen von der Temperatur
sich annähert. Also wenn ich 2 Grad wärmer serviert hätte, hättest du wahrscheinlich überlegt, ob es ein Pinot ist oder sowas. Weil er ist schlank genug, um Pinot zu sein, aber er ist natürlich schon ein bisschen üppiger. Das mit dem Metallisch finde ich ist eine gute Beschreibung.
Also da ich schreibe ja auf meiner Seite für Menschen, die nicht unbedingt Weinprofis sind. Deswegen versuche ich immer, das so auszudrücken, dass es jemand versteht, der sich auch mit dem Vokabular nicht auskennt. Ja, und versuche halt solche Vergleiche wie mit der Eisenstange zu finden.
Ja.
Habt ihr eine Idee, wie alt das ist?
Das ist noch nicht so sehr alt.
Nee, würde ich
also was sagen. Heißt nicht so sehr alt? Also es ist älter als 2-3 Jahre. Mhm. Aber ich würde sagen, noch nicht älter als 20. Also
10. 20 ist ja für einen
10. Vielleicht
10 ist ja für einen Weißwein auch schon sehr
aber
alt.
Aber 10 ist es schon. Also ich finde, der hat schon so ein bisschen...
Du glaubst 10. Und du glaubst?
Ich hätte sogar noch weniger gedacht. Mhm.
Doch, er ist schon ein bisschen... Also 10 hat er bestimmt.
Das ist zum Beispiel ein Wein, der mich zu einem Essen interessieren würde. Also vielleicht entwickelt er sich da nochmal anders. Mhm. Aber so zum Alleine trinken ist das ehrlich gesagt nicht so mein Geschmack.
Das verstehe ich, ganz alleine würde ich auch nicht mehr als ein Glas trinken. Also ich würde jetzt alleine davon nicht mehr trinken als ein Glas, das finde ich gut. Und zum Essen ein bisschen was Scharfes dazu oder sowas, ich glaube, das geht ganz gut. Irgendwas.
Käse
wäre auch okay.
Ich würde dazu tatsächlich einen richtig mediterranen Fisch
nehmen. Fisch ist super.
Darf sogar Knoblauch mit dabei sein, da kann Kartoffel mit dabei sein, der kann auch mit Röstaromen umgehen, das glaube ich schon, weil er hat ja schon eine ziemliche Säure. Relativ viel Säure, das schneidet auch schon durch ein bisschen was Schwereres. Gut, habt ihr keine Ahnung, wo es herkommen könnte?
Also ich mach mal Ausschlusskriterium. Ja. Ausschlusskriterium. Ich rede übrigens so schlecht, weil ich scheiße aussehe. Ich hatte einen kleinen Rollerunfall. Deswegen sehe ich ein bisschen kacke aus und kann auch ein bisschen schwer reden. Ja, ist aber alles gut.
Trinken kann er das.
Und trinken kann.
Und ich bin froh, dass wir noch eine dritte Mitstreiterin haben, die ich angucken kann. Wenn ich Alfred E. Neumann die ganze Zeit hier ins Gesicht kriegen würde mit seiner halben Zahnlücke, würde ich gar nichts Vernünftiges mehr erzählen können.
Ist noch nicht so lange her, deswegen sehe ich immer noch so scheiße aus. So. Aber trinken geht und Podcast geht auch. Also machen wir weiter. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist nichts Deutsches. Oder sehr ambitioniert halt, also von irgendjemandem, der sehr ambitioniert Wein macht und auch gerne was probiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas Klassisches ist.
Mhm. Mhm. Und du hast auch keine Idee, was es sein könnte. Gut. Also das Besondere an diesem Podcast ist, dass ich immer versuche, es gelingt mir nicht immer, aber in mehr als der Hälfte der Fälle gelingt es mir auch immer, Hinweise in die Geschichte einzubauen auf den Wein oder wenn es mir gelingt, irgendwie den Wein so auszuwählen, dass er zu der Geschichte passt. Mhm. Und die andere Besonderheit ist, Sascha ist noch nie über diese Brücke gegangen, die ich baue. Noch nie. Ganz kurz von meiner Seite aus zu dem Wein. Ja, das mit dem Metallisch kann ich gut verstehen. Es ist ein ganz eigener Stil. Und den muss man mögen. Man kann ihn vor allem aber natürlich auch zum Essen trinken. Und weil es sozusagen einer der großen Weine der Welt ist, trinkt man den meistens auch nicht abends zu Hause mal eben schnell so ums Eck. Ich hole mal die Flasche.
Bin gespannt.
Genau, weil ich könnte mir vorstellen, dass Annika, auch du, wenn du die Flasche siehst, sagst, das habe ich schon mal gesehen.
Gesehen?
Jetzt sind wir gespannt, oder? Also dann ist es vielleicht ein weißer Bordeaux?
Mit Goldnetz. Metallisch. Ah. Metallisch fand ich sehr lustig. Goldnetz. Ja. Also Vigna Tondonia. Lub ist die Irridia Vigna Tondonia. Mhm. Die weiße Reserva Blanco. Ich hatte ja eben gesagt, das war der rote war bei der Europameisterschaft. Das war der einzige Wein, der überhaupt vorkam in der Geschichte.
Mhm. 4.
Die Farbe macht 2, aber Sinn, ja.
Ja, der Wein ist ein bisschen älter, genau, 15 Jahre alt. Das ist aber erst seit 2 Jahren.
Genau, noch nicht lange auf dem Verkauf.
Genau, aktuell im Verkauf ist 2006. Es gibt ganz viel zu sagen dazu. Erstmal, was macht ein Wein zum großen Wein der Welt? nicht, weil er uns schmeckt oder so. Das hat meistens mehr Komponenten. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen anderen Wein auf der Welt, der in Rot, Weiß und Rosé in die Weltspitze gehört.
Das stimmt.
Also, liebe Hörer, wenn euch einer einfällt, ich habe echt lange überlegt. Also die Reserva in Rosé kostet in Anfang nur 25 und so, aber es gibt ja sowieso nicht so wahnsinnig viele große Rosé auf der Welt. Aber wenn du jetzt eine Verkostung machen würdest mit den spannendsten Rosés, würdest du ohne Tondonia...
Die müsste man dazu packen, das stimmt. Ja, ja.
Die Gran Reserva vom Weißen ist einer der großen Weißweine der Welt. Und der einzige Wein auf der Liste der Weine, die ich noch trinken möchte, bevor ich sterbe. Ich habe alles abgearbeitet sozusagen. Ich habe ihn nämlich noch nie getrunken. Er ist so wahnsinnig schwer zu bekommen.
Und teuer.
Nee, das geht nämlich. Der kostet 140, 150 Euro. Für einen Wein, den ich einmal trinken möchte, okay, bevor ich sterbe, ist das völlig okay.
Schon.
Die rote Gran Reserva, gut, Rotweine gibt es so viel auf der Welt, aber die kostet 150 oder so. Das ist so. Das hier, oder fangen wir mal vielleicht mal an mit dem Weingut. Das Weingut ist schon mal sehr speziell.
Das stimmt.
Erstmal der Name. R. Lopez de Heredia Viña Tondonia. Es ist die Kombination aus dem Namen des Gründers und dem Namen der wichtigsten Lage, des wichtigsten Weinberges. So, und wenn jetzt jemand sagt, was ist denn das für eine bescheuerte Idee, würde ich immer sagen, wie heißt Deutschlands berühmtestes Weingut? Egon Müller-Schatzhofberg. Ah, warte mal, das ist der Name des Gründers und der Name der wichtigsten Lage. Also wir Deutschen sollten mal ganz kurz den Ball flach halten. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Viña Tondonia, den hat der Gründer, Herr Lopez de Heredia, erst angesetzt. Also das heißt, als er das Weingut gegründet hat, gab es den noch nicht. Das zweite Spannende ist, es wird in vierter Generation von der Familie geführt, ist aber schon 1877 gegründet. Und ich habe mal zu Hause schnell geguckt, wann ist denn mein Uropa eigentlich geboren? Der ist in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren und wahrscheinlich wird es all unseren Hörern genauso gehen. Also Frau Lopez de Heredia, die aktuelle Generation, ist nicht so viel älter als ich. Mit anderen Worten, die werden steinalt und sehr spät Vater. Sonst kommst du nicht. Ja. Allerdings war der Gründer tatsächlich, 1877, war der gerade aus dem Studium raus. Das war ein ganz junger Mann. Und was passiert war, die Reblaus hatte in Bordeaux die Bestände vernichtet. Und die Bordeleser Handelshäuser brauchten Wein und sind in die Rioja ausgewichen. Und deswegen wurde da wie wild investiert. Er hat dieses Weingut gegründet. Zynischerweise wurde in 1899, glaube ich, die Grenze zwischen Frankreich und Spanien geschlossen und die haben die Weine ausgesperrt. Also so Protektionismus pur. Aber bis dahin haben die investiert. Und dann war so in den 90er Jahren, als dieses Weingut frisch gegründet war, war Lopez de Heredia eines der modernsten Weingüter der Welt. Also reine französische Kellertechnik, Weinfabrik sozusagen.
Modern sind sie immer noch.
170 Hektar unter Waffen. Modern sind sie immer noch? Nee, ja. Jetzt habe ich neulich einen schönen Satz gelesen von jemandem, der da war. Lopez de Heredia ist kein Weingut, es ist ein Museum mit Weinproduktion. Denn tatsächlich...
Machen sie es noch genauso wie...
Genau, ja, gar nichts verändert. Ja. Also dieser Wein ist vergoren in Gärständern, in großen Gärbehältern, die über 100 Jahre alt sind. Mhm. Danach wandert er in Barriquefässer. Die Reserva, die Crianzas liegen 3 Jahre in Barriques, ja, die Reservas 6, die Gran Reservas 9, die weiße Gran Reserva sogar 10. Alle gebraucht.
Die Fässer.
Trotzdem haben die 14.000 Barriquefässer in ihren Kellern liegen und eine eigene Fassbinderei. Mhm. Auch wenn sie nur die Sachen ersetzen, die nicht mehr reparabel sind, sind das natürlich trotzdem noch ein paar hundert im Jahr. Das heißt, neues Holz ist hier gar nicht im Spiel.
Du musst dir diesen Keller vorstellen, wie groß der sein muss, weil das liegt ja auch alles ewig, was das noch an Geld gekostet hat quasi.
Und dann liegt das gleiche Jahr noch mal so lange in der Flasche. Das heißt, du hast auch noch mal so 3, 4, 5 Millionen Flaschen da rumliegen, rumgammeln sozusagen. Und jetzt im Verkauf ist der 2006er bei den Reservas, bei den Gran Reservas, der 95er in Weiß jetzt.
Und das ist schon hart.
Ganz, aber sehr, also total altmodisch. Das Weingut war zwischendurch auch mal out. Jetzt ist es gerade wieder sehr in. Ja. Dazu dann dieses, ja, ist das Jugendstil-Etikett, ich würde denken. Ne?
Und dieses schicke Gold, was du von billigen Flaschen aus dem Supermarkt kennst. So, und du denkst,
Wir haben das erfunden. Und wenn der Wein rauskommt, ist er eine ganze Weile für einen vernünftigen Taler zu kriegen. Er kostet dann so zwischen, da sind wir so 33 Euro. Ja. Das geht. Und dann, wenn du diesen Zeitraum so verpasst, die 6, 8 Wochen, in denen der dann irgendwie so rauskommt, dann musst du witzigerweise relativ schnell ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Also das ist jetzt der 2004er. Ich habe mal geguckt, wenn ich den jetzt noch kaufen wollen würde, obwohl er erst vor 2 Jahren rausgekommen ist, müsste ich schon gleich wieder 50, 55 Euro bezahlen. Es hat von dem damals 33.000 Flaschen gegeben.
Nicht viel für so ein großes Weingut?
Genau, bei 170 Hektar ist das schon eines der Spitzenprodukte. Und man muss aber sagen, ich glaube vom 2006er, jetzt gab es nur 13.000 Flaschen. Also das schwankt auch sehr. Die machen das wirklich einfach so, wie es gerade passt. Vielleicht zur Rebsorte noch ganz kurz. Das ist 90% Macabeo, 10% Malvasia. Wobei, bei Malvasia muss man ja sagen, da versteht jeder was anderes drunter. Mhm. Also Malvasia ist ja irgendwie alles. Also es gibt 15 Rebsorten, sogar rote, die Malvasia genannt werden. Und es gibt einen Wein in Italien, irgendwie einen süßen, gespriteten Likörwein.
Stimmt, ja.
Bei Thomas Mann, ne? Nach dem Rotspon kam der Malvasia, Buddenbrooks. Also es kann alles Mögliche sein, aber es ist halt eine Bouquet-Sorte, die so ein bisschen noch, finde ich, Leben reinhaucht, weil ja klar, dieser jahrelange Fassausbau und dieses
ja, das macht lange,
das macht den Wein schon sehr speziell. So. Jetzt habt ihr das mal getrunken, wenn ihr es nicht sowieso schon mal getrunken habt?
Ich nicht, danke.
Nee, ich auch nicht. Vielen Dank dafür. So, ich habe mitgebracht einen Cuvée Colette. Das ist der erste Jahrgang Champagner von André Mazionga. Das ist der Sommelier und Gastgeber aus dem Restaurant Tim Raue und den hat er gemacht für die Brasserie Colette, auch von Tim Raue.
So, vielen Dank.
Cheers, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Du also entweder ein Fehler oder er sprudelt.
Warte mal.
Bei dir habe ich reingespuckt, deswegen.
Das ist lieb von dir.
Ich habe eben nur reingerochen, deswegen jetzt löst das jetzt auf. Er sprudelt. Du machst den roten Teppich und du machst Gastro.
Genau. Ich würde sagen, zwei Persönlichkeiten.
Herzen, die in dir schlagen.
In meiner Brust, genau.
Was machst du lieber?
Kann ich nicht sagen. Ich bin total froh, dass ich beides habe. Also ich habe angefangen mit roter Teppich und als meine ehemalige Chefin, die immer Gastro gemacht hat, dann sich ins Muttersein verabschiedet hat, habe ich das von ihr übernommen und hatte vorher noch nie was in der Art gemacht und habe mich da wirklich so learning by doing reingefuchst.
Gastro heißt, du bist auch Testesserin.
Genau, ja. Wir haben mehrere Formate bei der Morgenpost. Eigene, das Menü und das Tasting, die ich betreue und ansonsten den Rest. Also wir haben immer sonntags eine komplette Gastro-Seite. Mhm. Und da die restlichen Tage schreibe ich so, was mir so über den Weg läuft. Und ich bin jetzt seit diesem Jahr auch in der Jury der Berliner Meisterköche. Mhm. Genau.
Das heißt, du darfst ganz viel sehr gut essen.
Ja.
Du hast also das Portsmouth ausgesucht.
Ja.
Ja, hat er verdient.
Das ist ein
Matthias Brandweiner. Achso,
Matthias Brandweiner.
Nee, das genau. Ist schon bekannt jetzt.
Ja, aber unsere Podcast-Hörer sind ja die ganze Republik verteilt.
Ja, das ist natürlich
so.
Deswegen, ja. Deswegen die Wahl. Also du warst, du warst mit dafür zuständig, dass unser lieber Freund und hier schon im Podcast mehrfach erwähnte Gastgeber Matthias Brandweiner,
den wir sehr mögen,
Potz,
der aber auch großartig ist.
Der ist ja, sehr großartig.
Gewählt wurde zum Gastgeber des Jahres. Wie oft
er noch so
essen?
Klein ist.
Obwohl er noch so klein ist. Vom Alter her ist er ja sehr klein.
Den müssen wir auch mal machen.
Ja, ja,
unbedingt. Der einzige Mensch, der es geschafft hat, seinen Sommelier beim österreichischen Bundesheer zu machen. Also die Geschichte, wie der Sommelier geworden ist, ist sensationell. Aber das machen wir einmal. Reden wir lieber über dich. Wie oft gehst denn du dann beruflich essen?
Manchmal 4-5 Mal die Woche.
Das ist ja ein furchtbarer Beruf.
Aber ich versuche dann auch, so wie ihr, dann auch die anderen Tage tatsächlich mal nicht zu trinken, weil es dann doch manchmal ein wenig Überhand nimmt.
Ja, stimmt, weil zum Essen gibt es ja immer was zu trinken.
Genau, ja.
Zwangsweise.
Ja.
Oh. Und man meldet sich vorher an als, ja, du bist ja kein Michelin-Tester, deswegen meldest du dich ganz normal an.
Es kommt immer drauf an. Ich gehe auch manchmal einfach, um zu gucken, ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben, melde ich mich dann an, ohne zu sagen.
Kommt von der Morgenpost?
Genau. Und manchmal wissen die dann, manchmal wissen sie es auch nicht.
Okay.
Aber ja, es ist natürlich, wenn ich irgendwo hingehe, oft nicht repräsentativ, weil die sich natürlich sehr viel Mühe geben. Und dazu ist aber auch die Gastro-Szene in Berlin nicht groß genug. Also ich glaube, jeder kennt die Jury der Berliner Meisterküche. Jeder, der ein Restaurant hat, kennt die Gastro-Tester der Tageszeitungen.
Ja, das stimmt.
Bist du dann eher Tester oder bist du eher Reporter? Das heißt, geht es eher darum zu sagen, ich finde neue Sachen, ich finde erzählenswerte Geschichten? Oder siehst du dich tatsächlich eher so nach dem Motto, ich muss mal gucken, ob die im Fassil wirklich kochen können?
So und so. Also ich muss sagen, so einen richtigen Verriss musste ich bisher Gott sei Dank noch nicht schreiben.
Mhm.
Musstest du nicht oder wolltest du nicht?
Nee, bisher habe ich mich eher immer dafür entschieden, dann einfach nichts zu schreiben, muss ich gestehen. Und dadurch, dass ich ja auch aus dem Promi-Bereich komme, schreibe ich natürlich auch ganz gern einfach über die Menschen hinter dem Restaurant und über deren Geschichten.
Genau. Ja, macht natürlich auch Sinn.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsrestaurant in Berlin?
Das kann man doch nicht fragen, oder? Hast du einen Lieblingswein? Das ist doch, jetzt müsste man sich zwischen seinen Kindern entscheiden, oder?
Schöne Antwort.
Also das wird man ja natürlich häufiger gefragt, aber meistens...
Ich glaube, das ist ja eine kleinere Familie. Also wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Lieblingswein, ja, das wäre schwierig, aber wenn du jetzt sagen würdest, was ist denn...
Lieblingskind, das bei ihm einfach hat nur eins.
Nee, aber du hast ja, das ist, also Berliner Restaurants ist ja eine Untergruppe. Und
aber man könnte ja sagen, wo würdest du hingehen und freiwillig Geld bezahlen?
Ja, stimmt, das ist immer eine gute Frage. Ich mag sehr gern das Laila. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die israelische Küche.
Ah, doch, das habe ich schon gehört. Ja.
Das ist von so einem israelischen Sternekoch, Meyer Adoni heißt der. Und der ist hier natürlich nicht immer präsent, aber hat das Konzept gemacht. Das ist da am Anhalter Bahnhof. Und ich mag einfach diese israelische Küche, dass du das Gefühl hast, du bist wirklich, du hast halt einen Tisch und der ganze Tisch ist voller Essen. Und es ist alles zu viel. Es ist alles, also zu viel Gewürze, zu viel, oder nicht zu viel, ich mag das gerne. Also ich stehe auf diese sehr intensiven Aromen und es ist zu viel zu essen, du rollst da raus. Die Leute sind unglaublich nett und gastfreundlich und ich finde es sensationell.
Cool. War ich noch nicht?
Ich doch nicht. Kann man sich gleich mal merken. Das
ist gut. Sehr gut. Und bildet man sich eigentlich fort?
Ja. Schon. Ich muss auch immer, also ich gehe einfach sehr viel essen, privat.
Gut, okay, das ist dieses Learning by Doing, aber ich meine jetzt so in Theorie und Co. Oder
ja, ich habe auch, also nicht, dass ich mir jetzt irgendwie einen Weinführer oder irgendwie so kaufen würde, aber dadurch, dass ich so viel essen gehe und ich unterhalte mich ja dann auch mit den Leuten. Und ich finde zum Beispiel Sommelier ist, finde ich, ein so spannender Job. Also was man da so erfährt, was es überhaupt für Unterschiede gibt, das, wie gesagt, ich bin ja relativ neu in dem Themengebiet. Mhm.
Ja, haben wir die Sommeliers nicht schon mal verrissen, so ein bisschen? Ein paar? Haben wir nicht ein paar Sommeliers schon mal so im Pauschalen zerrissen?
Ach, natürlich, es gibt auch welche, die sind nicht gut. Und genau, du merkst ja auch zum Beispiel der Matthias Brandweiner, der ist, den merkst du ja auch an, dass der das so lebt. Es gibt auch Leute, die spulen dir halt was ab. Die haben, das kann ich, also auch wenn ich gelernt, kann ich das auch irgendwo vortragen. Aber dass jemand mir wirklich das Gefühl hat, ich habe da ja eine Geschichte gehört gerade.
Also ja, bei mir war es... Als ich das erste Mal merkte, dass man auch verarscht wird, dass sie auch einem wirklich einfach mal kompletten Blödsinn erzählen, entweder weil sie es selber glauben oder weil sie wissen, dass es am Gast funktioniert. Das war für mich ein sehr frustrierendes Erlebnis. Das war einer der Punkte, an dem ich dachte, ich muss selber ganz viel darüber wissen. Ich muss inhaltlich wissen. Aber die Frage bezog sich gar nicht so sehr auf den Wein, sondern eben vor allem dann auch aufs Essen, aufs Kochen. Also so, was Garpunkte, Garmethoden, bla 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 angeht, weil die Leute erzählen dir ja gerne mal, ja, und wenn sie das dann so garen, dann werden die Bitterstoffe werden dann irgendwie denaturiert und dann kommt einer und kommt ein Lebensmittel hin und sagt, Mann, hat der dir gerade ein Mist erzählt. Weißt du, Kaffee? Also nee, immer so, hey, 87,4 Grad, sie können das alles wegschütteln. Das ist der Punkt. Das habe ich ja auch erstmal alles geglaubt.
Ja, na klar.
Also, da auch ab und zu mal einen Kochkurs? Oder?
Kochkurs nicht, aber ich koche einfach selber wahnsinnig viel.
Ehrlich?
Ja.
Und warum war ich
ehrlich?
Also dazu muss man sagen, dass, wenn wir jetzt da Annika runtergucken, sie nicht aussieht, als ob sie viel isst. Also ich sehe aus, als ob ich viel esse. Felix auch ein bisschen. Annika gar nicht.
Aber das hat ja auch seine Gründe, ne? Ich mache ja auch immer viel Sport. Deshalb, so. Wenn ich nicht so aussehe, wie man sich einen Gastrokritiker halt so vorstellt.
Verstehe.
Und die Frage, die mich als Weinkritiker immer wieder trifft oder die mir immer wieder serviert wird, ist, was ist mit den Bestechungsversuchen?
Oh.
Hat sie überhaupt...
Ist
sie
mir
überhaupt,
noch nie passiert.
Ist ja auch noch
also
nie passiert.
Also nur so, dass... Also sagen wir mal so, ich merke, dass Leute, seit ich zum Beispiel in dieser Jury bin, habe ich das Gefühl, dass Leute ein wenig zugewandter sind, sagen wir mal so. Aber es hat mir jetzt noch nie jemand irgendwie... einen Schein zugesteckt oder...
Aber du wirst
wie viele Leute sind netter
bedient.
Ich meine das schon, ja. Dass das
wie
so
viele
ist.
Leute sind in der Jury?
Zu 10 sind wir.
Ja gut, das,
oh, das sind mehr. Nicht viele, ja.
Na gut, du musst ja nur 3 bestechen, dann hast du schon getan.
Okay, es gibt da ja auch diverse Geschichten von Gastrokritikern, die über sowas gestolpert sind.
Nee.
Ja.
Das stimmt, hatten wir auch schon.
Hatten wir auch im Waldschau einmal. Haben wir schon mal ohne Namensnennung drüber.
Aber wie ich schon sagte, es ist natürlich schwer, da man kann das nie so beurteilen wie jemand, der da hingeht, der, sage ich mal, ein ganz normaler Gast ist. Das ist schon klar. Das muss man sich schon bewusst machen.
Stimmt, also wenn sie wissen, dass du kommst, auf jeden Fall.
Ja,
ja, ja. Und es ist lustig, hat mir gerade jemand erzählt, dass es in Berlin tatsächlich so ist, es gibt eine Liste, die von Restaurant zu Restaurant rumgereicht wird, mit den wichtigen Menschen, die essen kommen können.
Ich war schon mal in einem Restaurant zu Besuch und offensichtlich hatte keiner daran gedacht. Auf jeden Fall sagte dann die PR-Dame zu mir, ob ich mir mal die Küche angucken möchte. Und dann kam ich in die Küche und da hing ein Bild von mir. Direkt, also nicht nur von mir, sondern halt von mehreren Berliner Gastrokritikern. Aber ja, das fand ich schon recht amüsant. Ich dachte, das wäre so eine Urban Legend, dass es solche Wall of Shames gibt in den Küchen.
Sehr schön. Ja, weil man ist ja jetzt erstmal nicht, damit sie wissen, wem sie irgendwie zu viel Salz ins Essen tun müssen, sondern damit sie wissen, wem sie was besonders Gutes tun müssen. Das ist ja besser, besser so rum.
Als ja, das stimmt.
Aber es ist lustig, wenn man sich dann da sieht und denkt, oh, bin ich wohl?
Ja, und auch ein Bild, was sie von meinem Xing-Profil, glaube ich, ausgedruckt hatten.
Das war schon sehr ein bisschen cool. Älter, die sind ja meistens
ja. Ja, ich denke auch, also mich, wenn man mich nicht kennt, würde man mich auf dem Bild nicht, nicht wissen, dass ich das bin.
Also, sehr schön.
Ja.
Was haben wir denn hier im Glas, Sascha?
Schaum.
Schaum, Bubbles.
Gute Bubbles.
Gute Bubbles.
Ja, gute Bubbles, aber Champagner.
Fruchtige Bubbles. Ja. Meinst du, dass es Champagner ist?
Das Champagner ist kein deutscher Sekt.
Ich weiß, bei Deutsch war ich es sogar. Aber erstmal, gefällt es das?
Ja, das ist fruchtig, das ist trinkig. Hat mir einen Tick zu viel Zucker vielleicht. Also ist mir ein Tick nicht trocken genug. Mir persönlich. Aber es ist, also man kann es gut trinken. Und vor allen Dingen schütten. Was man ja mit sowas machen sollte.
Das stimmt. Ich finde ihn nicht zu süß. Also mir ist er nicht zu süß. Ich finde, es ist sehr viel Frucht. Es ist gar nicht so viel Zucker. Also es klebt nicht. Es ist so. Das ist eine tolle Frucht und
die Frucht ist schön.
Eine beerige Frucht auch. Also was die Vermutung nahelegt, dass da viel Pinot Noir im Spiel ist.
Wo wir jetzt immer noch nicht weiter sind, weil also.
Du sagst dazu gar nichts.
Wir sind ja auch erstmal dabei, ob es uns gefällt. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass uns das nach dem wirklich etwas sperrigen Tondonia eben extrem
abholt. Halt. Das ist halt so schön, das ist erfrucht jetzt danach.
Ja, und das ist aber auch so ein bisschen schmeichelnd. Das hat halt diese beerige Frucht, finde ich, extrem. Die streichelt mir gerade übers Köpfchen und sagt, oh, ja. Ich bin da. Bring noch ein Stückchen. Das finde ich gut. Von der Nase her ist er so ein bisschen Bubblegum, finde ich. Das ist so ganz lustig. Also so ein bisschen Hubba-Bubba.
Hubba-Bubba.
Die Perlage fand ich nur mittelfein. Die fand ich wirklich nur mittelfein.
Also das stimmt, die ist nicht extrem fein, aber die ist auch nicht spröde und zurückhaltend.
Nun haben wir aber, muss man dazu sagen, wir haben zwei verschiedene schwarze Gläser und servieren normalerweise die Bubbles dann in den kleinen.
Das heißt klein?
Von denen haben wir
schmal.
Schmal, wir haben so richtig kleine Weißweingläser, so kleine, das hier ist ja quasi ein großer Burgunderkelch. Wir haben aber von den kleinen schwarzen nur zwei, deswegen habe ich die gar nicht mitgebracht. Wir machen das dann immer so ein bisschen abhängig davon. Hier hat er jetzt mittlerweile seine Perlage verloren oder seine Kohlensäure komplett eingebüßt.
Also eingebüßt hat er sehr, das durch die großen Gläser ist das immer so, dass er so natürlich ein bisschen einbüßt.
Aber ich bin mir im Moment noch nicht sicher, ob das nicht ein Rosé ist. Ob das ein Rosé-Schaumwein ist. Ich würde fast vermuten, das ist ein Rosé-Schaumwein.
Habt ihr euch jetzt schon entschieden, ob es Champagner ist
oder nicht?
Ich bleibe bei Champagner.
Du bleibst bei Champagner und ich würde sagen, das könnte auch Frankreich außerhalb der Champagne sein. Deutschland oder Frankreich außerhalb der Champagne. So, das war jetzt mal. Ach so, Jahrgang, Qualität. Ich glaube, das ist kein Jahrgangsschaumwein. Nee, ich glaube, das ist so eine Basis-Rosé-Brut.
Ja.
Soll ich die Flasche holen oder soll ich erst
erzählen? Du kannst es auch erzählen.
Also es ist ein Champagner.
Yeah.
Es ist ein Jahrgangs-Champagner.
Wow. Jahrgang, oh.
2012.
Okay.
Und es ist der Cuvée Colette von André Matsyonga.
Kenn ich nicht.
Matsyonga ist vom Restaurant Tim Raue.
Der Sommelier Gastgeber. Der
das
macht
ist seine eigene...
Ach, das ist die eigene Nummer.
Das ist die eigene Nummer.
Der das macht heißt, seit 2011, glaube ich, macht er auch eigene Cuvées. Und,
kostet dann auch 500.000 Euro, weil diese Weine sind abstrus teuer.
4.000 Flaschen gibt es davon nur.
Das ist aber relativ viel dafür, dass er die selber vertreiben. Das ist nur, finde ich, gut. Also, wenn er das schafft, ist Respekt.
Im Sommer ist er rausgekommen, ich glaube im Juni.
Und ist dann Blanc de Blanc, Blanc de Noir, Blanc de...
Das ist einfach ganz lässt er im Dunkeln.
Nee. Ach, das steht wirklich nicht drauf?
Nee, steht nicht drauf. Okay, und ich habe es auch im Internet nicht gefunden. Das Champagnerhaus ist ein ganz kleines, was auch offensichtlich nur sich dadurch hervortut, dass es mit ihm zusammenarbeitet. Die haben hauptsächlich Chardonnay und Pinot Noir. Aber was exakt da drin ist,
daraus... könnte mehr Pinot Noir als Chardonnay sein in dem Fall, ne? Also
lässt er sich nicht in die Karten gucken.
Interessant. Ich habe die Weine mal angeboten bekommen fürs Blog von der PR. Die hat eine eigene PR-Firma dafür engagiert.
Hat
er? Er macht das sehr professionell, weil diese Weine kosten ein Vermögen. Und das war das, was mich so ein bisschen abgehalten hat. Er macht auch mit Markus Schneider eine Rotwein-Cuvée und die kostet da 140 Euro. Also teurer als alles, was Markus Schneider selber macht.
Wo liegt der?
Also der ist auch, ich habe zwei weitere Champagner von dem Champagnerhaus gefunden. Die waren weit günstiger als, also der ist jetzt bei 72.
Ja. Okay, das ist nicht geschenkt, ehrlich. Ja.
29 waren andere Flaschen, die ich von denen gefunden habe.
Und das war bei Schneider und so auch. Also ich kenne Herrn Masjonga nicht, tatsächlich gar nicht. Das ist mir nur mal so angeboten worden. Und ich habe dann gesehen, dass er halt zum Beispiel mit Markus Schneider, er macht auch noch mit zwei, drei anderen Weinen. Und seine Weine waren immer teurer als die besten des Hauses. Und ich weiß, es gibt keinen Winzer, der dir sein bestes Fass gibt. Das machen die immer auf eigene. Also wenn die ihren Ruf noch irgendwie verbessern können, indem sie einen großen Wein rausbringen, dann machen sie das. Keiner verkauft dir heutzutage. Also früher haben die das beste Fass verkauft. Ja, Van der Meulen, Füllung oder sowas. Ja. Bei den großen Negos und so weiter. Aber heute ist es vorbei. Und deswegen habe ich damals dann gesagt, danke, aber danke, nein.
Aber wir bleiben dabei, das ist nicht schlecht.
Das ist sehr gut.
Ja, finde ich auch.
Sehr und gut. Und die hatten im Danke. Rahmen der, sehr ja. gern, der Fashion Week, ein Launch-Event, wo ich eingeladen war. Und da habe ich mich ein bisschen verliebt. Ich fand den auch so im Sommer draußen.
Mhm. Kann das man den sehr gut trinken. Also, ja. ich wirklich, also
wo ein Kollege von mir sagt, das wäre kein Sauf-Champagner.
Doch, finde ich schon.
Da würde ich jetzt auch widersprechen. Also er ist vollmundig, also er ist ein Sauf-Champagner. Er ist vollmundig durch diesen Schmelz. Also ich würde auch wirklich immer noch denken, dass das wirklich deutlich mehr Pinot Noir als Chardonnay ist. Diese opulent bärige Schmelzgeschichte, aber da hast du wieder recht, er ist süß genug, dass du sagst, komm.
Aber das ist ein Extrabrüt, ne? Also so viel Zucker ist da nicht dran.
Naja, Extrabrüt heißt schon noch, dass da ordentlich Zucker dran ist.
Nee, Extrabrüt heißt 3 Gramm
maximal. Naja, meinst du? Meinst du,
sechs
Gramm.
Nee, ich habe es auch vorhin extra nochmal nachgeguckt.
Sechs. Drei ist Put Natur. Ja. Also ist schon, ja genau, es ist nicht Zucker, es ist Frucht. Aber sehr schön. Dankeschön.
Ich gieße den beiden heute einen Chardonnay ein. Ein meiner Lieblings-Chardonnays tatsächlich, von Karel de Graaf, einen Meursault 2015. Ich bin gespannt. So, ich nehme den anderen Arm. Der tut noch weh, weil er ausgekugelt war. So.
Cheers.
Sascha, der Rollerfahrer.
Der ledierte. Also,
das riecht wieder. Das ist ein Sascha-Wein.
Ja, was ist denn Sascha-Wein?
Das ist ein Sascha-Wein. Sowas ist anscheinend ein Sascha-Wein. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz über unsere Probe vom letzten Mal reden.
Das war keine Probe.
Das war ein Trinken, mit großartigen Weinen, mit sehr großartigen Weinen. Weil ich glaube, wir hatten ja die Hörer schon so ein bisschen angefixt mit der Probe. Ja.
Es gab Kommentare. Könnt ihr bitte mal sagen, wie die anderen Weine waren?
Genau. Und es war wirklich, es war ein ganz fantastischer Abend mit unglaublichen Weinen. Mit schönen Flights, mit ein, zwei Ausreißern nach unten, die wir auch nicht weiter beleuchten. Ich war sehr überrascht von dem 61er Burgunder.
Ein 61er Corton,
genau.
Grand Cru, von einem nicht mehr existenten Weingut, aber einem Weingut, das auch schon 20 Jahre nicht mehr existiert.
Genau, und ich war überrascht, weil wir tatsächlich, also ich weiß, dass alte Burgunder gut schmecken, weil ich sie tatsächlich ab und zu gerne trinke, aber die Chance, dass alte Burgunder gut schmecken, ist halt nicht sehr hoch. Und da war ich positiv überrascht, weil ich zum Anfang dachte, naja, ob das was wird mit dem alten Ding. Und das war wirklich ein klasse Wein. Das war ein unglaublicher schöner Wein. Der war wahnsinnig gut, kann man gar nicht anders sagen. Der war noch frisch, der war nicht... Bei so ganz alten Burgundern hat man oft das Gefühl, da könnte so ein bisschen Port drin sein. So ein bisschen was Süßes.
So.
Und der war halt echt noch fresh. Also der war richtig schön und richtig fresh. Also der hat mich sehr beeindruckt tatsächlich. Die anderen Sachen waren auch wirklich großartig. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz darauf zurückkommen, was mich tatsächlich beeindruckt hat. Das war, auch wenn er von mir kam, war das der Pego. Ich habe da noch mal jetzt die letzte Zeit drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich kann ja sagen, ich habe relativ viel Wein schon in der Zwischenzeit getrunken. Aus allen möglichen Ecken der Welt und aus allen möglichen Preisklassen von ganz günstig bis sehr teuer. Und auch manches Gutes dabei und manches wirklich, wo du sagst, ein absoluter Spitzenwein. Ein wirkliches Granatenstück. Also wirklich, wo du sagst, geil, geil, geil. Aber tatsächlich, war für mich sozusagen der Pego, war das erste Mal ein Wein, hat ein bisschen gedauert, ich das sozusagen verarbeitet habe, der mich so sehr geflasht hat, dass ich tatsächlich sagen würde, es war bis jetzt einer der allerbesten Weine, die ich getrunken habe. Weil diese Komplexität und dieses alles, was dieser Wein brachte, so eine Eigenständigkeit hatten und so was ganz Besonderes.
Ja? Du sollst ja aber jetzt nicht das Lied über deinen Wein singen, sondern die anderen Weine.
Also nee, ich finde, jetzt erstmal singe ich gerade noch mal kurz zu Ende. Das ist ja, also das möchte ich kurz. Es ging ja auch nicht darum, dass ich habe den ja nur gekauft. Ja. Ich habe den nur gekauft.
Ja, ja.
Aber trotzdem war der so besonders, dass ich, also es wird einer meiner größten Weine tatsächlich. Mhm. Und ich verstehe sozusagen auch, das erste Mal habe ich tatsächlich eine 100-Punkte-Bewertung.
Hast du so eine lebenslange All-Time-Favorites-Liste?
Nee. Also ich schicke ein bisschen von den Sachen auf und ein bisschen was merke ich mir dann schon. Aber das war schon wirklich besonders. Und ich kann es immer noch schmecken.
Für den lohnt es sich sozusagen, die aufzumachen.
Ja, für den lohnt es sich sozusagen, den erstmal gleich an erste Stelle zu setzen und dann mal gucken, was im Leben noch kommt. Also nicht, dass ich nicht schon wahnsinnig gute Weine getrunken habe. Von dir, von mir, von allen möglichen anderen. Die jetzt auch nicht schlechter waren. Mhm. Ja, aber anders. Aber dieses Eigenständige, dieses Herausstrahlende, nur für mich. Ja, es war ja auch, der hat ja nicht allen so gut geschmeckt, muss man ja auch sagen.
Da müssen wir gleich nochmal kurz drüber
sprechen, ja, also,
wem der gut geschmeckt hat. Das fand ich sehr bezeichnend. Aber ja. Machen wir erstmal weiter.
Und das war schon spannend. Die anderen Weine waren natürlich auch toll. Also mich hat der Grange, den mochte ich, den habe ich ja schon mal getrunken. Den fand ich unglaublich schön. Dein Barbaresco, den hatten wir ja schon im Podcast. Das war natürlich, der hat sich auch am Abend, naja, der hat sich nicht schlechter dargestellt, als er sozusagen am Tage war. Ja. Der war auch outstanding, ja, das war ganz toll. Was war noch gut? Richtig gut war noch der IT, der Tribaumer. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
Riedmarienthal
2001. Ja, 2001, der war sehr, sehr schön. Der hat mir richtig gut gefallen. Der Wittmann war keine große Überraschung, dass er so gut ist. Ja,
das ist ja das Interessante. Und jetzt holen wir dich mal wieder ab.
Warte, lass mich noch einen Satz dazu sagen. Wir hatten noch ganz, weil wir ja von dir Champagner hatten. Und zwar, wir hatten als Einstieg hatten wir Krug Champagner und danach 2004er Dom Perignon. Mhm. Und der Krug war schon wirklich gut. Also, okay, wir wissen alle, Krug ist wirklich gut. Aber der sah echt ein bisschen klein aus neben dem 2004er Dom.
Das sind die zwei Dinge, die für mich beeindruckend geblieben sind. Also, wir hatten ja schon vorher mal kurz geschildert, was wir gemacht haben.
Mhm. Genau.
Die Idee. Jeder hat irgendeinen Wein im Keller, der eigentlich zu gut ist, um ihn irgendwie so wegzuschlürfen und wartet immer auf die Gelegenheit und lassen sie doch alle zusammenschmeißen. Sascha hat dann halt gleich mal drei gebracht, das ist ja auch...
Vier, der eine war bloß tot.
Für einen hatte Kork, ist ja schade.
Aber den hatten wir schon mal getrunken, das war gut.
Aber also für mich das eine ist, es ist immer wieder interessant, Sachen gegeneinander zu stellen, einfach mal so einen gewissen Kontext herzustellen. 2004 Dom Perignon. Wussten wir alle, weil ich glaube, alle, die da waren, hatten den schon mal getrunken, bis auf Wein. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Das stimmt.
Wussten wir alle, dass es einer der größten Dom Perignons ist, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden. Mhm. Kam aus einer perfekten Flasche und hat diesen Krug so weggeblasen.
Ja,
der Krug war vorher, das war ein fresher, super schöner Champagner mit einer so einer, das musst du dir so vorstellen. Der hat so eine ganz feine Panache, so eine Freshness und so weiter. Und ich trinke ja gerne auch andere Schaumweine und gerade die Schaumweine aus etwas wärmeren Gegenden, wie zum Beispiel Franciacorta, die haben dann eher so eine Würze und so eine gewisse Tiefe, die diesen Champagner manchmal abgeht. Aber das zahlst du immer. Der Preis, den du zahlst, ist nicht so eine ganz feine Panache und die Säure ist nicht ganz so und so weiter. Und du denkst so dein ganzes Leben, das geht halt nur entweder oder. Und dann kam dieser Dom. Mhm. Und sagte, nö, geht auf beides. Ja, stimmt. Und dadurch hat er diesen Krug so weggeblasen, dass ich sage, ich würde mir nie wieder für 190 Euro, habe ich sowieso noch nie gemacht, aber ich würde mir nie für 190 Euro einen Krug kaufen, wenn ich für 150 Euro, 140 Euro dann diesen wirklich um ein Vielfaches besseren Dom.
Aber es war jetzt der Jahrgang, das muss auch nicht immer sein.
Das war erhellend. Was ich erhellend, total spannend, die zweite unglaublich spannende...
150 für 2004, das geht ja sogar.
Nee, das geht ja immer rauskam. Darum, dass
als er rauskam, hat er 129 gekostet. Okay. Naja Gott, Leute, wir haben Keller, also so zu tun, als hätten wir keine Keller und als müssten wir alle meine immer kaufen. Ja. Also das ist ja Quatsch, also klar, deswegen 2004 Wittmann,
ja.
Moorstein, hat Flo gekauft, als er rauskam. für 24 Euro. Heute zahlst du für 200, 300, 400, ist egal. Das war allen klar, aus der perfekten Flasche sind es 100 Punkte. Es war die perfekte Flasche.
Das stimmt, super. Ja.
Wir haben ihn im Stehen getrunken.
Ja, hat sich gelohnt.
Weil wir sonst sowieso alle aufgestanden wären.
Ja.
Und aber weil wir alle so konditioniert sind, weil wir alle schon so viele gute Rieslinge getrunken haben, auch später bei der Frage, was war euer Wein des Abends, keiner hat den genannt und trotzdem ist es einer der 4, 5 größten trockenen Rieslinge, die ich in meinem Leben getrunken habe. Aber das ist das Spannende und da sind wir jetzt mal bei dir mit der Kocherei. Wenn du den Israeli dann irgendwie erwähnst und sagst so, ja, yeah, und so völlig andere Aromenwelt und bam. Das war meine Erkenntnis, wenn es neu ist, wenn es anders ist, ja. Also du würdest niemals sagen, die beste Currywurst ist so viel wert wie, was weiß ich was. Also wenn du es kennst, wenn es aus deiner Welt stammt, dann nimmst du es viel schneller als Gott gegeben hin, dass es das halt auch in Perfekt gibt. Und das ist so ein bisschen schade, weil dieser Wittmann
war
der perfekte trockene Riesling. Einer der 5 besten trockenen Rieslinge, die ich in meinem Leben getrunken habe. Und ich habe auch nicht gesagt am Ende des Abends,
das
war mein Wein des Abends. Mhm. Weil wir das alle einfach so
hingenommen haben. Ja, ja.
Und deswegen, das auch spannend, wer jetzt irgendwie deinen Pegot irgendwie toll fand. Das waren du und Anja. Anja hat ja selber Paul mitgebracht, den Grange.
Ja, ja.
Also jemand, der irgendwie. Und die Leute, die noch nie.
Grange war der für 600 quasi.
Genau. Mhm. Und die Leute, die noch nie Gaia getrunken hatten, wir hatten ja vorher einen Podcast gemacht, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wo es darum ging, dass ich sage, Gaia muss man einmal im Leben getrunken haben und man kann auch keinen Ersatz finden. Das nur Gaia schmeckt wie Gaia. Ja? Und dann kamen die Leute, die noch nie Gaia getrunken haben und waren alle komplett geflasht. Also, oh mein Gott. Und ich persönlich fand ja den Triebaum am schönsten. Das ist der billigste Wein des Abends. Nach dem
billig heißt dann?
Ja, der hat da als herauskam, hat der 40 Euro gekostet.
Genau. Triebaum sind wirklich
2,1, also der kostet heute,
80,
kannst du den für 70, 75
ja, genau.
bei einem österreichischen Raritätenhändler nachkaufen. Ja, wir haben der Flight, wir hatten ja dieses Kobe-Beef dazu. Der
ganz
Flight
klar,
war Triebaumer, nachkaufen für 75. Gaia, jetzt, wenn du jetzt nach, ist egal. Also, und Grange, 600 kostet der aktuelle Grange, den kriegst du auch nur für 600 irgendwie und den Gaia kriegst du für 150 oder so. Und dann kommt Triebaumer mit seinen 40 von damals und 70 von heute. Und
das ist schon krass.
Das war krass. Also es kommt darauf an, was für ein Trinkhintergrund die Leute
haben. Das stimmt.
Wie sie es einordnen.
Ja, das stimmt. Gerade der Pegot und der Grange, die sind halt sehr speziell.
Ja.
Also das musst du schon wollen und dann auch zu schätzen wissen. Sonst macht es nicht viel Sinn, tatsächlich, das glaube ich auch. So, meine Lieben, und was trinken wir jetzt? Also, ich sage euch so viel, ich mag den wirklich gern. Es gibt einen anderen Jahrgang davon, den mag ich noch mehr. Ja? Aber es ist einer meiner Lieblingsweine, die ich gerne trinke. Ich mag den sehr. Und so jetzt ihr, wenn ihr den nicht mögt.
No pressure, aber ich mag ihn sehr.
Und er sieht ja aus wie jemand, der schon ein paar Kleidenschlägereien hinter sich hat. Da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, was
ich
jetzt sage.
Ja, finde ich auch.
Also ich würde mal sagen, es ist ein Weißwein.
Das ist ganz schwer, das war jetzt wirklich schwer. Warte du nicht zuerst. Du bist hier, los.
Also ich finde den ganz spannend.
Ah, jetzt bin ich gespannt. Das klingt auch wie
Weil, und jetzt hier wieder mal in meinen Vergleichen zu sprechen. Ich finde, der riecht fast wie so ein Schmorfleisch. Der hat so leichte, rauchige, fleischige, fast schon Aromen an der Nase. Und erst wenn man quasi ganz tief reinriecht, kommt so die Frucht durch.
Ja.
Und ich finde, beim ersten Schluck bleibt das auch so. Also da ist die Frucht dominanter, wenn man ihn trinkt. Das Rauchige bleibt ein bisschen. Aber jetzt, wo er ein bisschen steht, wird die Frucht intensiver. Aber ich mag den auch sehr.
Sehr gut. Sie ist öfter eingeladen. So, jetzt du, ob ich dir mal gucken, wie das jetzt wird. Oh, ist ja wieder zu viel Holz. Ich hab's schon geahnt.
Nee, genau, gar nicht. Gar nicht. Also ich fand diese Schmorfleischgeschichte ganz lustig. Ich finde, das ist eine gewisse Kunst, die man sofort schmeckt. Ich glaube, das ist auch jemand, der sich nicht so wahnsinnig für Wein interessiert, sehr schnell merkt, diese Konsistenz ist sehr schmelzig. Gleichzeitig hast du so eine Laserschwertsäure dabei, die dem Wein wirklich noch diesen Zug gibt, sodass du da auch Lust hast, das runterzuschlucken und zu trinken. Du kriegst den Mund noch zu, sozusagen. Du hast nicht die Maulsperre, weil du so ein fettes Teil da drin hast. Dieses Schmorfleisch kann ich gut verstehen, weil du hast einerseits du hast so eine rauchige Art, klar, auch so eine leicht speckige Art, so ein bisschen, aber eben die Säure sortiert das alles sofort. Das ist schon in einer Art beeindruckend.
Das finde ich auch.
Also das ist schon so, dass du so denkst, okay, das hat jetzt irgendwie jemand gemacht, der das schon ein paar Mal gemacht hat und die haben da auch ein bisschen Sorgfalt drauf verwendet. den richtigen Erntezeitpunkt etc. etc.
Ja, das und war ein relativ warm Jahrgang tatsächlich. Also der andere, den ich meinte, ist ein bisschen kühler. Den fand ich noch ein bisschen schärfer. Aber
also
auch
das ist wirklich gut. In der Gegend, aus der der kommt, wird das kommt die Weinsäure ja auch gerne mal aus Tüten. Also das finde ich, darf man ja auch mal nicht. Nein, das ist auch in Ordnung. Das kann man ja auch mal sagen. Das ist so. Ja, wir tun immer so, als wäre das völlig ausgeschlossen. Was aber nichts unterstellen soll. Also deswegen, aber ich finde, es ist einfach unglaublich balanciert an der Stelle. Es ist ein ziemlicher Brocken, ziemlicher Brecher und hat auch nicht ganz wenig Alkohol. Aber weißt du, wir haben jetzt gerade diesen Champagner getrunken, der ja auch so ein bisschen üppiger war. Und davor haben wir diesen sehr expressiven Don Loria getrunken. Wir sind hier ja, also der, boah, das ist ja schon so ein Abend. Ja,
da leiden wir schon sehr.
Wenn leider das Mikro aus ist, dann brauchen wir ein paar Gläser mehr. Dann gucken, nehmen wir das alles durcheinander. Nee, und ich finde das auch wirklich gut. Ich finde, es hat so ein schönes Finish, so unaufgeregt, leicht mineralisch noch dabei und es ist ausreichend tief. Ich finde das sehr gut. Macht mir viel Spaß.
Danke, freue ich mich. So, jetzt, und was ist es? Und wie alt ist es? Aber wir machen das anders. Alt ist es nicht. So, was ist es?
Ich hätte gedacht, es ist tatsächlich ein bisschen älter, aber...
Also es ist 15.
Wow.
Das ist nicht alt.
2015 ist nicht alt. Das ist ja der Teil, den ich am wenigsten mag.
Ich verstehe das.
Also ich würde sagen, es ist Arabica. Mindestens Guatemala, mindestens 900 Meter Höhe.
Also es ist lustig. Es ist ein Winzer, der nicht Winzer war, sondern der tatsächlich in den Niederlanden eigentlich Wein importiert hat und verkauft und auch mal für eine niederländische, ich hoffe niederländisch stimmt, Weinzeitschrift geschrieben hat. Mhm. Und sich irgendwann mal im Meursault ein ganz, ganz kleines Stück gekauft hat. 0,5 Hektar, da kann man sich vorstellen, wie viele Flaschen da rauskommen. Ja. Es ist ziemlich begehrt und ich verdanke diesen Wein tatsächlich Dirk Würz, der den einmal irgendwann so hochgejubelt hat.
Ach, das ist der mit den lustigen versetzten Buchstaben. Ja, den haben wir das ja schon ein paar Mal getrunken.
Ja, ja.
Das ist dann ja, ja.
Karel de Graaf.
Karel de Graaf, ja.
Noch so, noch irgendwas.
Ja, 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 gut.
Ganz toller Wein, ganz wenig Flaschen, aber tatsächlich, da haben sich ja manche Hörer zwischendurch mal nicht beschwert, aber sagt, es wäre schön, wenn sie Sachen nachkaufen können. Mhm. Man kann den kaufen.
Mhm. Für wenig jetzt?
Das sind 65.
Das geht.
Also das ist dafür, was er bietet, muss man sagen, kriegst du im Burgund oft für mehr Geld weniger Qualität.
Ja.
Also das ist ein sehr guter Preis für das, was hier geliefert wird.
Also für diejenigen, die jetzt super Burgund-Freaks sind und sagen, immer so, da denke ich irgendwie jetzt noch so ein bisschen an so einen Mörderzug, das ist ein warmes Jahr. Das ist auch ein warmes Jahr.
Ja, das warmes Jahr,
genau. Es ist ein sensationeller Wein.
Genau, finde ich auch. Und man kann, das kann man mal, also wenn man wirklich mal einen guten Chardonnay trinken will, dann ist das was man, wo man auf jeden Fall nichts falsch macht, glaube ich.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke für deinen Besuch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.